Liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute ist der 8. März 2008. Wir sind in Gmund am Tegernsee zu einem Tag der Achtsamkeit. Wir wollen uns heute im Thema Achtsamkeit mal von einer anderen Seite aus nähern, und zwar von der Seite der Wirkung aus. Normal lernen wir, wie wir Achtsamkeit praktizieren können, aber die Frage, warum wir das machen, welche Wirkung es haben wird, steht oft nicht so im Mittelpunkt. Und ich möchte sie heute mal ganz in den Mittelpunkt stellen. Wir betrachten uns die sieben Wunder der Achtsamkeit, die eben die Achtsamkeit hervorbringt. Das erste Wunder der Achtsamkeit ist, dass sie uns in die Lage versetzt, den blauen Himmel, die blühende Blume und das Lächeln unseres Kindes zu berühren. Manchmal geschieht es, ich gehe die Straße entlang und weil ich eine mehr oder minder schwierige Besprechung vor mir habe, ich bin auf dem Weg dorthin, denke daran, wie das wohl gehen wird, was ich beachten sollte, welche Möglichkeiten ich habe, was da herauskommen kann in dem Gespräch. Die Stimmung ist dann entsprechend gedämpft, vielleicht sorgenvoll. Und plötzlich sehe ich die Blumen in den Vorgärten, höre die Vögel zwitschern, sehe die Sonne, sehe den blauen Himmel, die Wolken, spüre den Wind im Gesicht. Und freue mich. Dann spüre ich das Leben und weiß, dass es lebenswert ist. Was ist da geschehen? Plötzlich bin ich achtsam geworden. Sozusagen aufgewacht zur Achtsamkeit. Wenn wir in Gedanken sind, dann sind wir mit alten Erfahrungen, Vorstellungen und Konzepten beschäftigt. Daraus kann sich durchaus Neues ergeben. Aber in diesem Augenblick sind wir nicht mit dem Leben verbunden. Wir sind wie eine Kuh, die wiederkäut, statt frisches Gras zu fressen. Genauso wie für die Kuh ist dieses Verhalten auch für uns hin und wieder angemessen. Aber wir sollten wissen, was wir tun. Und was wir tun, ist etwas Ähnliches wie träumen. Wenn wir hingegen achtsam sind, sind wir tief mit allem Leben verbunden. Dann sind wir wach. Deswegen nennen wir den Übergang in die Achtsamkeit auch Aufwachen. Und deshalb sprechen wir im Buddhismus so oft von Aufwachen. Und wir werden belohnt für die Achtsamkeit. Sehr oft stellen sich Frieden und Freude ein. Manche werden jetzt fragen, ja, aber ich muss mich ja vorbereiten auf das Gespräch. Warum nicht auf dem Weg? Das ist ja effizient, das spart Zeit. Ja, das wollen wir immer. Zeit sparen, indem wir zwei Dinge gleichzeitig machen. Aber was geschieht? Wir verderben beide. Vorbereiten tue ich mich am Schreibtisch, wo ich alle Unterlagen bei der Hand habe und Notizen machen kann. Und ich tue es rechtzeitig, um noch Rat einholen zu können. Und dann mache ich mich achtsam auf den Weg und bin voll im Hier und Jetzt und kann den Weg auch genießen. Das funktioniert natürlich nicht immer so einfach. Nehmen wir mal an, das Thema der Besprechung ist sehr belastend und ist verbunden mit Gefühlen von Sorge, Angst oder gar Wut. Dann werden natürlich auf dem Weg, werden sich diese Gefühle bald bemerkbar machen. Wie man mit diesen Gefühlen dann umgeht, sehen wir uns beim siebten Wunder der Achtsamkeit nochmal ganz genau an. An dieser Stelle reicht es zu erkennen, dass es keinen Grund gibt, von zukünftigen Ereignissen sich an der Achtsamkeit und damit an der Freude am Leben in der Gegenwart hindern zu lassen. Ich möchte nochmal zu der geschilderten Situation zurückkommen und noch die Aufmerksamkeit auf ein Detail legen. Was hatte mich eigentlich in der Situation aus meinen Gedanken herausgerissen und zurück in die Achtsamkeit geführt? Ich habe es vorhin verkürzt dargestellt, aber es war nicht die Blume, es war nicht die Sonne, die mich hat achtsam werden lassen. Viele von euch werden es kennen, Menschen, die in Gedanken versunken sind, übersehen die wundervollsten Dinge. In meinem Fall waren es die Schritte. Ich habe meine Schritte gespürt und bin dadurch wieder achtsam geworden und war wieder voll in der Gegenwart. Dann erst konnte ich die Situation genießen. Das Gehen, die Schritte sind eine wundervolle Achtsamkeitsglocke, die uns helfen kann, zur Achtsamkeit zurückzukommen. Bei jeder Gehmeditation, auch heute Nachmittag, üben wir achtsames Gehen. Und jedes Mal, wenn wir das machen, stärken wir die Verbindung zwischen Gehen und Achtsamkeit. Und jedes Mal wächst dabei die Fähigkeit, beim Gehen aufzuwachen und achtsam zu werden. Und ich schätze das Gehen als Achtsamkeitsglocke ganz besonders. Das Gehen bietet uns viele, viele Gelegenheiten, wieder aufzuwachen, wenn wir unachtsam geworden sind. Immer wieder stehen wir während des Tages auf, gehen in ein anderes Büro, gehen zum Aktenschrank, gehen auf die Toilette, gehen zum Mittagessen und jedes Mal haben wir eine Gelegenheit, unsere Schritte zu spüren und wieder achtsam zu werden. In Plum Village wird immer mal wieder die Tempelglocke geschlagen, um die Mönche und Nonnen an die Achtsamkeit zu erinnern. Drum nennt man diese Tempelglocke Achtsamkeitsglocke. Wir nennen aber auch alles andere Achtsamkeitsglocke, was uns eben helfen kann, zurückzufinden zur Achtsamkeit. Kirchenglocken können diese Funktion für uns erfüllen. Das Telefon läuten kann uns zur Achtsamkeit zurückbringen. Rote Verkehrsampeln und ähnliche Dinge. Ja, das ist das erste Wunder der Achtsamkeit. Sie verhilft uns wirklich in der Gegenwart zu leben. Das zweite Wunder der Achtsamkeit ist, dass es das andere, das heißt den Himmel, die blühende Blume, unser Kind, dass es das andere ebenfalls gegenwärtig macht. Das ist ein Punkt, der jetzt ein bisschen schwieriger zu verstehen ist, deswegen möchte ich da nochmal ausholen. Also wir neigen dazu, das so zu sehen, dass wenn wir etwas betrachten, dann sind wir das Subjekt, das aktiv schaut und das andere ist passiv und wird davon nicht beeinflusst. So stellen wir uns das vor. Ne? Nach der Lehre des Buddha stimmt das nicht. Nach der Lehre des Buddha treten wir ein in eine Beziehung, in eine Beziehung vom Typ Sehen, in der Subjekt und Objekt eins werden. Vielleicht ein Hinweis, wie man sich das vorstellen kann, was helfen kann, möchte ich eine Kleinigkeit aus der Wissenschaft erzählen. Die Psychologen untersuchen ja alles Mögliche und eines davon sind die Augenbewegungen. Also wenn wir uns jetzt etwas anschauen, zum Beispiel eine Blume, dann stellen wir uns vor, dass wir die Augen auf die Blume richten und schauen, ein paar Sekunden lang, ja? 10 Sekunden, sagen wir mal, schauen wir. Und wir glauben, wir würden gerade auf die Blume schauen. 10 Sekunden lang. Das ist aber so nicht richtig. Man kann also Apparate konstruieren, mit denen man ganz genau, millimetergenau feststellen kann, wo die Pupillen gerade hinschauen. wohin das Auge gerichtet ist. Und man kann dann diese Bewegungen aufzeichnen, technisch, und dann nachher analysieren. Und wenn man das macht, und das machen die Psychologen, dann kommt man drauf, dass das Auge tatsächlich das Objekt, das es betrachtet, abtastet mit unglaublich schnellen Bewegungen. Also es schaut auf eine Stelle und dann eine Zehntelsekunde später auf die nächste und eine Zehntel auf die nächste und so weiter. Mit blitzartig schnellen Bewegungen, die natürlich viel zu schnell sind, als dass wir sie mitkriegen könnten. Sie sind unwillkürlich. Man nennt diese Bewegungen Mikrobewegungen. Naja, und das tun die Psychologen dann untersuchen, indem sie verschiedenen Menschen verschiedene Bilder vorlegen und dann immer schauen, wie sich die Augen bewegen, wie die Augen das abtasten. Und ich habe solche Bilder gesehen, solche Auswertungen, und sieht ziemlich chaotisch aus. Also die Reihenfolge, wie wir es abtasten, ist nicht so, wie man Computer programmieren würde, sondern die geht halt so chaotisch durch. Zu dem Zeitpunkt, wo ich den Vortrag gehört habe, hat die Wissenschaft noch nicht gewusst, nach welchem System das funktioniert. Es ist also noch unklar. Aber sie haben sich eine etwas einfachere Frage gestellt, und die war die, wovon hängt es eigentlich ab, das Muster? Und sie haben einfach die Muster verglichen, dasselbe Bild, viele verschiedene Menschen. Und sie haben gesehen, das Muster ist verschieden bei verschiedenen Menschen. Dann haben sie einen Mensch genommen und viele verschiedene Bilder. Und sie haben gesehen, die Muster sind verschieden. Aber eines war auffällig. Die Muster beim gleichen Bild haben sich bei verschiedenen Menschen sehr stark geähnelt. Aber verschiedene Bilder beim selben Menschen waren ganz verschieden. Das heißt also, und das ist jetzt das Interessante, was auch diese Psychologen sehr beunruhigt hat, ist, es ist offenbar so, dass wenn wir eine Blume betrachten, die Blume weitgehend steuert, wie sich unsere Augen bewegen. Ja? Also das, was wir betrachten, steuert die Mikrobewegungen unserer Augen. Nicht wir. Ja? Ja, das ist eine Geschichte, die die Wissenschaft herausgefunden hat. Und dann möchte ich eine andere nur ganz kurz erwähnen, die zwar ein bisschen kompliziert ist und jetzt nicht weiterhilft, aber wir wissen ja aus der Quantenphysik, dass die sehr viele Effekte gefunden hat. Ich meine, aus der Quantenphysik ist einfach bewiesen, dass die Beobachtung das Objekt, das wir beobachten, beeinflussen. Das ist einfach Fakt. Das kann man heute nicht mehr wegdiskutieren. Es ist zwar immer noch schwer, wie man es interpretiert, was es bedeutet für die Sicht auf die Welt. Da ist die Wissenschaft noch nicht am Ende, aber definitiv ist es so. Das heißt, wir haben jetzt aus zwei Bereichen der Wissenschaft die beiden Bewegungen drinnen. Das Objekt beeinflusst den, der schaut, und der, der beobachtet, beeinflusst das Objekt, den Versuch. Beides wissen wir aus der Wissenschaft. Ja gut, und gut, der Buddha würde sagen, ja gut, das habe ich euch schon vor 2500 Jahren gesagt. Ne? Gut, also wir kommen langsam immer näher. Und kommen immer näher. Und es ist also so, dass das andere in uns lebt, auch durch uns lebt. Wenn wir unachtsam sind, ist das Zusammensein mit einem anderen Menschen eigentlich wie ein Traum. Oft sagt der andere drei Wörter und schon beginnt bei uns ein innerer Dialog. Mein Gott, die Geschichte kenne ich doch schon wieder das, ne? Und ich weiß schon, und so geht es dann weiter. Ja, was ist denn dann? Dann träumen wir in dem Augenblick. Ne? Wir sind nicht mit dem anderen zusammen, nur die ersten drei Wörter lang. Ja? So lange waren wir achtsam, ne? Drei Wörter lang. Und dann begann der innere Dialog. Wir waren unachtsam in diesem Augenblick. Wir sind in einen Traum verfallen, in eine Gedankenflut. Aber wenn wir achtsam sind, in diesem Augenblick lebt der andere in uns. Manchmal haben Menschen Angst vor dem Zusammensein, haben Angst vor der Begegnung, weil in dem Zusammensein, im Gespräch ja nicht nur Aufbauendes rüberkommt, sondern sie haben eben Angst vor dem, was rüberkommt, aber auch vor der Beeinflussung, die vielleicht stattfinden könnte. Die gute Nachricht ist aber, Die Achtsamkeit schützt uns. Es ist ja genau umgekehrt. Wenn es wirklich geschieht, dass wir uns von dem Gehörten vereinnahmen lassen, wenn wir die Geschichte zu unserer eigenen machen, wenn wir uns nach einer Schilderung von einem erlittenen Unrecht ertappen, wie wir selber überlegen, wie man jetzt, was man da jetzt machen kann und wie man das heimzahlen kann, dem und so. Ja, dann waren wir ja gerade eben nicht achtsam, sondern wir waren unachtsam. Ja, das passiert ja gerade, wenn wir unachtsam zusammen sind. Wenn wir achtsam zusammen sind, dann haben wir ja die Möglichkeit, die Gefühle zu erkennen, die entstehen. Dann spüren wir ja, welche Gefühle die Geschichte auslöst, das heißt, welche Gefühle dahinter stehen. Die spüren wir in uns und wir haben die Möglichkeit, mit den Gefühlen, mit den angenehmen Gefühlen und mit den unangenehmen Gefühlen angemessen umzugehen. Auch hier wieder ein Verweis auf die 7. Achtsamkeitsübung, wie man genau mit Gefühlen umgeht. Aber wenn wir achtsam sind, dann haben wir die Möglichkeit, mit den Gefühlen achtsam umzugehen. Ja, das war das zweite Wunder der Achtsamkeit, dass das oder der andere in uns wirklich gegenwärtig wird, durch das achtsame Zusammensein. Das dritte Wunder der Achtsamkeit ist, dass sie Lebenskraft schenkt. Wenn wir uns im Deutschen einmal anschauen, welche Wörter sind eigentlich verwandt mit dem Wort Achtsamkeit, dann finden wir sehr schnell zumindest vier gängige Wörter. Verachten, missachten, beachten und achten. Ich denke, allein diese Aufzählung zeigt uns, gibt uns ein Gespür dafür, ja, der Volksmund weiß, Achtsamkeit wirkt sich aus, ja, im Guten wie im Schlechten. Mangelnde eben schadet und Achtsamkeit, vorhandene Achtsamkeit hilft uns. Das sehen wir bei dieser Wortgruppe. Noch ein kleiner Hinweis zur Vorsicht. Ich mag an sich solche etymologischen Betrachtungen, darum weiß ich auch, wie gefährlich sie sind. Ich habe mich dann schnell kundig gemacht, um das Ganze zu überprüfen. Was sagt der etymologische Duden? Es gibt noch drei andere Wortgruppen im Deutschen, die auch wie acht klingen, aber nichts damit zu tun haben. Ja? Das ist das Zahlwort acht, das Zeitwort ächten und die damit zusammenhängende Reichsacht und das seemännische Wort achtern oder Achterdeck. Wollte ich nur mal so erwähnen, ja. Sie klingen ähnlich. Man braucht jetzt nicht die verborgenen Zusammenhang suchen. Es gibt ihn nicht. Die Sprachwissenschaft sagt uns ganz klar, das sind andere Sprachfamilien, die nur ähnlich klingen. Aber die ersten von mir genannten gehören zur Achtsamkeit und helfen uns ein bisschen beim Verständnis. Ich denke, wir alle kennen auch die Wirkung der Achtsamkeit aus unseren Beziehungen, von unseren Arbeitsplätzen. Wir wissen, wie gut Achtsamkeit tut und wie weh es tut, keine Beachtung zu finden. Ich möchte jetzt, ich kenne eine wundervolle Darstellung, wie Achtsamkeit und tiefes Zuhören hilft und die ist so schön, dass ich jetzt einfach nicht mehr darüber sagen möchte, sondern einfach eine kurze Passage vorlesen möchte aus dem Buch Momo von Michael Ende. Das ist formal gesehen ein Jugendbuch, man hört es ein bisschen an der Sprache, ist aber sehr geeignet für Erwachsene. Eine Sekunde. Das Buch ist benannt nach einem kleinen Mädchen, das heißt Momo. Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war zuhören. Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen. Zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so zuhören, dass ratlose und unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur einer unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf, und er ging hin und erzählte alles das der kleinen Momo, dann wurde ihm noch während er redete auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihm, genau so wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. So konnte Momo zuhören. Ja, das ist das dritte Wunder der Achtsamkeit. Schenkt dem anderen Lebenskraft. Das vierte Wunder der Achtsamkeit ist, dass sie das Leiden lindern kann. Das ist natürlich sehr eng verbunden mit dem vorigen Wunder und ist hoffentlich auch etwas, was jeder kennt, wie viel Trost, wie viel Linderung und wie viel Ermutigung es bringt, wenn man sich aussprechen kann, wenn man das Leiden jemand erzählen kann. Der andere braucht nur zuzuhören und es hilft. Aber er muss richtig zuhören, eben achtsam zuhören. Achtsames Zuhören bedeutet zunächst einmal aufmerksam und offen zu sein. Und dann entstehen die geschilderten Gefühle in einem selber. Die Achtsamkeit erlaubt uns dann, die Gefühle zu erkennen, liebevoll zu umarmen und weiterziehen zu lassen. Also sich nicht einzuklinken in die Geschichte. Das ist dann Transformationsarbeit, die wir in dieser Situation stellvertretend für unseren Gesprächspartner machen. Und die durch diese Beziehung, die Beziehung des Zuhörens, in der wir gerade stehen, auf den anderen zurückwirkt, eben als Trost, Linderung und Ermutigung. Das ist das vierte Wunder der Achtsamkeit. Das fünfte Wunder der Achtsamkeit ist, dass sie tiefes Schauen ermöglicht. Wenn der Geist zur Ruhe gekommen ist, können wir die Achtsamkeit von dem Objekt auf das Objekt und uns selbst richten. Das heißt, einen noch breiteren Blickwinkel eingehen und die ganze Beziehung betrachten. Und das ermöglicht es uns, uns besser zu verstehen. Also es geht hier vor allem um Beziehungen zu Menschen. Ich möchte hier eine kleine Geschichte erzählen, die sich vor ein paar Jahren zugetragen hat. Ich war sozusagen Verkäufer und wollte ein Softwarepaket mit einigen Geräten und Zusatzleistungen bei einem mittelständischen Betrieb verkaufen. Auf der anderen Seite saß eine Einkäuferin, die erst lange um den Preis feilschte und dann eine Zusatzleistung nach der anderen verlangte. Die Verhandlungen zogen sich Monate hin. Das Geschäft war schon lange kein gutes mehr, aber wir brauchten damals den Umsatz und den Referenzkunden. Und ich begann, diese Frau zu hassen. Ich machte damals gerne Qigong, abends im Garten, das war mir das Liebste. Und wenige Minuten, nachdem ich begonnen hatte und ein paar Figuren geübt hatte, kamen die Gefühle der Ablehnung gegen diese Person hoch. Der ganze Ärger, der ganze Frust. Das war natürlich ärgerlich. Ich wollte ja Qigong machen. Und ich wollte den Abend genießen. Und nicht auch noch abends an sie denken. Und es geschah nicht nur einmal und nicht nur an den Tagen, wo ich vorher bei ihr war, sondern es kam öfters vor. Und irgendwann entschied ich mich dann, die Bilder und Fantasien einfach zuzulassen, mit dem Hintergedanken, mich dafür zu interessieren, was steckt denn da dahinter? Was will mir denn das Ganze sagen? Was kann ich denn daraus lernen? Beim Atem zu bleiben und interessiert zuzusehen. Ja, das zog sich so eine Zeit lang hin, immer mal wieder. Ich mache Qigong und es kommen wieder diese tollen Geschichten her. Aber es veränderten sich die Geschichten. Es veränderte sich das Bild dieser Frau. Langsam wurde aus einer hässlichen Fratze das Bild eines Menschen mit einem Ziel, mit einer Verhandlungsstrategie. Mir wurde klar, welche Eigenschaften in der Frau besonders stark ausgeprägt waren, Ausdauer und Unerbittlichkeit. Und das war es, was mich auf die Palme brachte. Noch später wurde mir klar, dass ich diese Eigenschaften auch in so hohem Maße besaß. Daraus wird auch klar, dass sich die Verhandlungen so lange hinziehen konnten. Ja, wie ist es ausgegangen? Ich bekam den Auftrag, Geld wurde damit keines verdient, aber es wurde ein Referenzkunde und mein Chef war damit zufrieden. Und ich habe etwas gelernt, insbesondere über mich. Ich habe eine Seite in mir kennengelernt, die ich so zumindest nicht angenommen hatte. Und ich lernte sie kennen und ich lernte sie annehmen. Stellvertretend über die andere Frau, die sie mir ja gespiegelt hat. Ja, und ich konnte wieder Qigong mit einem ruhigen und friedvollen Geist machen. Und das ist ein Beispiel eben für tiefes Schauen. Tiefes Schauen in die Probleme, die wir haben, nicht nur bei der Oberfläche bleiben, sondern schauen, warum bringt mich die auf die Palme. Es war ja nicht die einzige Verhandlung, die ich geführt habe. Ja, das ist das fünfte Wunder der Achtsamkeit. Durch die Achtsamkeit und den ruhigen Geist wird tiefes Schauen möglich. Das sechste Wunder der Achtsamkeit, das Achtsamkeit Verstehen ermöglicht, schließt sich ziemlich nahtlos an das tiefe Schauen an. Denn die Achtsamkeit und das tiefe Schauen ermöglichen es uns, den anderen zu verstehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn aus dem Verstehen entspringt die Liebe. Und zwar die Liebe, in der wir im Buddhismus immer reden, die auf Sanskrit Maitri heißt. Das ist die Liebe, die uns den anderen annehmen lässt. Ja, und das war genau die Liebe, die mir in meinem Beispiel gefehlt hat. Und die es gebraucht hat. Ja, Liebe hat ja viele Bedeutungen im Deutschen, müssen wir vorsichtig sein, wovon wir reden. Aber Maitri ist eben dieses Annehmen. Ja, und das sollte man auch mit den Geschäftspartnern schaffen. Die Liebe, die es uns erlaubt, die Maitri ist auch die Liebe, die es uns erlaubt zu verzeihen. Und dieses Verstehen, was die Voraussetzung ist, entspringt eben dem achtsamen Zuhören und dem tiefen Schauen. Das Ganze hat auch noch eine Rückwirkung, die ich vorhin schon erwähnt habe, die ich hier nochmal kurz darstellen möchte. Grundsätzlich können wir immer dann, wenn wir jemanden ablehnen, davon ausgehen, dass das ein interessanter Fall für das tiefe Schauen ist und dass das auch etwas mit uns zu tun hat. Sonst würden wir das nicht so ablehnen. Ziel beim tiefen Schauen ist es immer, Verständnis zu entwickeln. Verständnis entwickeln bedeutet aber nicht, dass wir das Verhalten billigen müssen oder gutheißen müssen. Damit hat es erstmal gar nichts zu tun. Es geht nur darum, zu verstehen, warum dieser Mensch so ist, wie er ist, was ihn dazu bringt, sich so zu verhalten, was ihn antreibt und was ihn auch hindert, vielleicht anderes, angemesseneres, besseres Verhalten zu zeigen. Es langt für das zu verstehen. Dann können wir das auch annehmen, wenn wir es verstehen. Dann können wir den Menschen annehmen, trotz seines Fehlverhaltens. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir neigen dagegen dazu, uns gerne zu erregen über besonders schlimme Fälle von Fehlverhalten und regen uns dann auf über Terroristen und über Kinderschänder und denken, ah, die haben überhaupt kein Verständnis verdient und wir denken, sie haben Verachtung verdient. Aber wenn wir uns so über solche Menschen aufregen, dann übersehen wir, wie sich in diesem Augenblick unser Bauch verkrampft, wie sich das Gesicht verzerrt und wie hässlich wir in diesem Augenblick aussehen. Und wir merken gar nicht, wie dieses Denken unseren Geist vergiftet. Wie anders sehen wir aus, wenn wir verstehen können? Wie anders sind wir, wenn wir verzeihen können? Tai hat dies zu Ende gedacht. Tai hat sich tief in die Lage von Terroristen und Piraten versetzt, hat sich tief mit der Seele dieser Menschen auseinandergesetzt und hat sein Verständnis in wundervollen Gedichten dargelegt. Ich erwähne auch die Piraten, weil wir müssen sehen, dass Tai Vietnamese ist, dass sehr viele seiner Schüler Vietnamesen sind und schreckliche Erfahrungen mit Piraten gemacht haben. Ja, die Boat People, ja, sehr viele dieser Schüler sind ja seinerzeit nach der Machtübernahme der Kommunisten mit Booten geflohen und haben furchtbare Erfahrungen mit Piraten gemacht. Und Tai hat ein Gedicht darüber geschrieben, wie er hätte zum Piraten werden können. Das hat große Aufregung ausgelöst in Plum Village. Aber sie haben die Lektion verstanden. Ich erwähne auch immer ganz gerne noch eine andere Geschichte. Das ist ja jetzt keine buddhistische Geschichte, ja. Also es ist eh nicht so arg buddhistisch, was ich heute erzähle. Das ist ganz allgemein. Und der Papst Johannes Paul II., das wissen sicher viele von euch, wurde ja bei einem Attentat schwer verwundet. Und von diesen Verletzungen blieb er zeitlebens gezeichnet. Aber eines Tages, und der Attentäter wurde ja gefasst, er wurde verurteilt und bekam eine langjährige Haftstrafe in Italien. Und eines Tages besuchte der Papst den Attentäter in seiner Zelle, um ihm zu verzeihen. Ich denke, das ist ein wundervolles Vorbild. Ja, Voraussetzung dafür ist das Verstehen und die Achtsamkeit. Und das ist das sechste Wunder der Achtsamkeit, dass sie uns Verstehen ermöglicht. Und nun komme ich zum siebten und letzten Wunder der Achtsamkeit. Und das ist ein besonders wichtiges. Die Achtsamkeit kann uns nämlich sogar bei unserer Transformation helfen. Das heißt, sie ermöglicht überhaupt erst die Transformation. Das heißt, eine nachhaltige Änderung. Nehmen wir mal wieder ein ganz einfaches Beispiel. Wir stehen in der Warteschlange vor der Supermarktkasse und einer drängelt sich vor. Es entsteht Ärger. Wenn wir jetzt unachtsam sind und unser Unbewusstes kriegt den Ärger nicht mit oder ist zu faul, sich darum zu kümmern, dann reagiert das Unbewusste innerhalb kürzester Zeit selber. Also das heißt, erst entsteht der Ärger, aber gleich danach eine andere Reaktion, was weiß ich, hinterher schimpfen, lautes Schimpfen oder ein ähnlicher innerer Dialog, je nachdem, wie man halt ist. Ne? Der eine schimpft laut, der andere schimpft in sich hinein oder irgendetwas anderes ähnliches. Und diese Art der Reaktion ist einerseits individuell und hängt von unseren bisherigen Erfahrungen ab. Und diese ganze Geschichte, und das ist jetzt wichtig zu verstehen, läuft aber komplett unbewusst ab. Das heißt also in gewissem Sinne automatisch. Wir haben aber zwei Möglichkeiten, auf solche Abläufe Einfluss nehmen zu können. Wenn wir sehr achtsam sind, das heißt eine starke Energie der Achtsamkeit haben, dann werden wir den Ärger schon in dem Augenblick bemerken, wo er aufsteigt. Es wird vielleicht ein Gefühl sein im oberen Teil vom Bauch, ein heißes Gefühl. Wir werden einfach spüren, wie sich da was tut und wie der Ärger hochkommt. Wir sagen ja auch hochkommen. Und das merken wir, bevor wir etwas sagen. Das wäre ideal. Denn wenn wir so achtsam sind, dann können wir uns gleich, wenn der Ärger hochkommt, entscheiden und überlegen, was machen wir jetzt. Wir können die Entscheidung ganz bewusst treffen. Nee, also das weiß ich ja schon, das ist Ärger. Ärger bringt hier in der Situation überhaupt nichts. Ich sage jetzt erstmal gar nichts, weil sonst wird ja alles nur noch schwieriger und kümmere mich um meinen Ärger. Ja, das wäre ideal. Und wie kümmern wir uns um den Ärger? Tai bringt gerne ein schönes und einfaches Beispiel, wie man sich um Ärger und andere negative Gefühle kümmern kann. Er bringt das Bild einer Mutter, einer liebevollen Mutter, die sich um ein Kind kümmert, das weint, weil es sich wehgetan hat. Die liebevolle Mutter wird sich zunächst um die Verletzung kümmern, indem sie zum Beispiel, wenn es ein Finger ist, auf den Finger bläst. Sie wird ein paar beruhigende Worte sprechen und das Kind in den Arm nehmen. Und dieses Bild ist sehr hilfreich für uns, wenn wir umgehen wollen mit negativen Emotionen. Es ist nämlich genau das Gleiche. Bevor wir das übertragen, schauen wir uns nochmal näher an, was die Mutter in dem Beispiel gemacht hat und was die einzelnen Teile bedeuten. Sie bläst zunächst auf die Stelle, die wehtut. Was ist die Bedeutung? Sie zeigt damit dem Kind, dass sie den Schmerz erkennt und dass sie ihn ernst nimmt. Und das ist sehr wichtig. Sie könnte zum Beispiel, weil sie es falsch verstanden hat oder automatisch reagiert, auf die falsche Stelle blasen. Aber das wird nicht funktionieren. Das Kind wird sofort protestieren und sagen, nein, nein, es tut doch am Finger weh. Ja? Also sie muss schon den Schmerz erkennen und zeigen, dass sie ihn erkennt. Sie könnte natürlich auch versuchen, alles zu beschwichtigen, so nach dem Motto, ja, schau, ist doch gar nichts passiert. Aber es kommt auch nicht so gut. Das Kind will protestieren, es tut doch weh. Es weiß, dass es weh tut. Die Beschwichtigung, dass nichts passiert ist, die bringt nichts. Erwachsene denken manchmal noch komplizierter. Mein Gott, der Finger hätte zerquetscht sein können. Da hast du ja nochmal Glück gehabt. Aber auch das ist nicht die Welt des Kindes. Also die Mutter bläst mal auf die Stelle und zeigt damit, dass sie den Schmerz erkennt, anerkennt und dass sie sich darum kümmert. Sie spricht ein paar beruhigende Worte und nimmt das Kind in den Arm. Das heißt, sie kümmert sich um das Kind. Und ganz genau in der gleichen Form gehen wir mit unseren negativen Emotionen um. Wir halten inne. Wir erkennen die Emotion, also in diesem Beispiel den Ärger. Wir vermeiden irgendwelche beschwichtigenden Reaktionen, wie wir es hatten. Wir vermeiden jegliche komplizierte Reaktionen, die uns nur wegbringen aus der Achtsamkeit und aus der Situation. Wir bleiben einfach beim Ärger. Wir erkennen an, dass er nun mal da ist. Wir halten inne, denn wir wollen ja nicht losschimpfen. Wir wollen ja nicht noch mehr Ärger in die Welt bringen. Und dann beruhigen wir unseren Ärger. Und das Beruhigendste ist schlicht und ergreifend das Atmen. Das Achten auf den Atem. Die Achtsamkeit halten in dieser schwierigen Situation. Denn wir spüren ja den Ärger. Ich meine, die Reaktion des Körpers, zum Beispiel im Bauch, ist ja da. Die bleibt auch erst einmal da. Und wir atmen. Vielleicht gehen wir ein paar Schritte. Gehen ist auch hier hilfreich. Es bringt uns nicht aus der Achtsamkeit. Nein, es kann sie sogar stärken und es hilft uns, die Energie, die sich ja aufgebaut hat, die sich ja staut im Körper, abzubauen. In Summe fühlen wir uns sicherlich ein bisschen komisch. Denn der Ärger ist ja immer noch da und wir spüren ihn. Es kommen immer wieder ärgerliche Gedanken hoch. Die Geschichte ist ja nicht gleich weg, sie kommt ja immer wieder. Aber wir bleiben beim Atem. Und plötzlich spüren wir, dass der Ärger weg ist. Dass der Körper sich entspannt. Es ist vorbei. Dann entsteht vielleicht ein Lächeln und wir fragen uns, warum habe ich mich eigentlich überhaupt geärgert? War ja ganz überflüssig. Aber auf die Idee kommen wir erst am Schluss, ne? Aber wir können dorthin kommen. Und jedes Mal, wenn wir so handeln, dann bestehen wir nicht nur diese Situation gut, sondern, und das ist jetzt das siebte Wunder der Achtsamkeit, auf das ich jetzt hinaus will, jedes Mal, wenn wir so handeln, transformieren wir unser Geist, unseren Geist. Unser Unbewusstes, das ja sowohl den Ärger von alleine automatisch produziert hat, als auch die mögliche Reaktion mit dem Losschimpfen oder dem inneren Dialog. Dieses Unbewusste produziert nicht nur völlig automatisch diese Dinge, sondern es beobachtet sehr genau, wie die Geschichte weitergeht. Es will daraus lernen. Wenn die Geschichte so ausgeht, so achtsam, wie ich es jetzt geschildert habe, dann kriegt das Unbewusste mit. Es lernt, dass der Ärger keine gute Reaktion war. Sicherlich nicht die beste. Das merkt es sich. Natürlich dürfen wir auch nicht zu viel erwarten, jetzt denken, dass wir uns dann nie wieder ärgern werden oder zumindest nicht mehr in dieser Situation ärgern werden. Na, das ist ja jetzt zu viel verlangt. So leicht lässt sich unser Geist nicht umprogrammieren. Aber das Unbewusste lernt eine Lektion, es merkt es sich und wir haben einen Beitrag geleistet, um die Wahrscheinlichkeit und Intensität von zukünftigem Ärger in uns zu verringern. Wir sagen auch dann, der Same des Ärgers ist schwächer geworden. Schauen wir noch mal kurz, was wäre denn geschehen, wenn wir unserem Ärger freien Lauf gelassen hätten? Wenn wir mächtig geschimpft hätten und dann mit der Vorstellung den Supermarkt verlassen hätten, dem habe ich es richtig gegeben. Was wäre dann passiert? Ganz einfach. Ich meine, wir hätten uns geärgert, der andere sei geärgert, natürlich wären wir auch nachher stolz gewesen. Ja, und das Unbewusste, das beobachtet es. Das Unbewusste hätte sich das angeschaut und hätte gesagt, toll, es war offenbar gut, ne? Hat gepasst. Ja, weil unser Bewusstes ja nachträglich zufrieden war mit unserer Reaktion. Ne? Das ist der Punkt. Dann würde unser Unbewusstes es als Bestätigung sehen und noch leichter, noch häufiger mit Ärger reagieren. Und so können Menschen in einen Teufelskreis kommen. Ne? Und vielen Menschen passiert es, dass sie mit irgendeiner negativen Emotion in einen Teufelskreis kommen. Und wenn wir dann in ein Pflegeheim kommen und uns die Menschen anschauen am Ende ihres Lebens, dann werden wir sehen, dass viele Leute sehr einseitig in eine Richtung abgedriftet sind, in der sie gefangen sind. Zum Abschluss möchte ich noch eine Variante der optimalen Reaktion behandeln. Ich habe ja gleich gesagt, sie ist optimal Und wir werden das sicherlich nicht am Anfang schaffen, dass wir den Ärger sofort bemerken. Und es gibt noch eine Variante. Es kann uns passieren, dass wir den Ärger nicht gleich bemerken und ihn zunächst freien Lauf lassen, in welcher Form auch immer, uns dann irgendwann einkriegen, achtsam werden und erkennen, oh, das ist schief gegangen. Schade, ne? Besser wäre gewesen, den Ärger mit heilsamen Atem zu beruhigen und Wartezeit an der Kasse ist sowieso keine verlorene Zeit. Sie eignet sich gut für Meditationspraxis, also in dem Fall Stehmeditation. Also war nicht so gut, ist aber passiert. Wir wollen natürlich wieder vermeiden, natürlich wieder Selbstbeschuldigungen, schlechtes Gewissen und all diese Dinge, das ist völlig überflüssig. Aber wir erkennen, nachher ist nicht gut gelaufen. Wir können aber diese Reaktion auch als Erfolg buchen. Das können wir. Denn das Unbewusste, wie ich vorhin gesagt habe, beobachtet, wie die Geschichte ausgeht. Und das Unbewusste kriegt es mit, dass wir uns gegen den Ärger in dieser Situation entschieden haben am Schluss. Eine Finesse bei der Geschichte ist, also man weiß über die Dinge nicht nur von Buddha, sondern die westliche Neurophysiologie beschäftigt sich auch mit diesen Dingen. Und die beschäftigen sich auch noch mit einer Finesse dabei. Es ist ja so, es ist ja die Frage, wir sagen nachher, ja gut, wir waren ärgerlich und wir haben nachträglich erkannt, das war nicht gut. Dann kommt es noch darauf an, mit welcher Begründung wir das sagen. Es kommt darauf an, wie wir zu dieser Erkenntnis kommen. Es ist ja bekannt, wir kennen das ja aus unserer Gesellschaft, wir haben ja sehr viel Moralvorstellungen, wir haben sehr viel Ethikvorstellungen, wir bekommen da sehr viel mitgeliefert von unseren Eltern und auch aus der Religion und weiß der Geier woher. Du sollst, du musst und machen uns davon natürlich sehr viel zu eigen. Deine Erfahrung ist, wenn wir mit diesen Kategorien nachträglich unser Verhalten analysieren, verbessert es sich nicht. Sondern wenn wir Tendenzen in uns haben, gegen eigene Moralvorstellungen zu verstoßen und uns dann nachträglich das erkennen, führt es nur zu einer Verspannung. Und es ist eigentlich das Gleiche wie in einem Topf, in dem Wasser kocht und ein Deckel drauf ist. Und es kommt aus dem Deckel Dampf raus und wir halten auf den Deckel drauf. Dann kommt erstmal kein Dampf, aber dann irgendwann, wie der Druck so stark, puff, kommt es auf einer Seite noch viel stärker raus. Und das passiert, wenn wir uns praktisch gegen das Verhalten nur aufgrund von Regeln oder intellektuellen Dingen entscheiden. Ich denke, der Unterschied ist rein kopfgesteuerte Dinge. Dann nutzt es nichts und dann entsteht diese Topfgeschichte. Worauf es ankommt, ist, dass wir aus eigenem Erkennen, aus eigenem Verständnis merken, dass das Verhalten nicht heilsam war für uns nicht gut war. Und das ist es, worauf das Unbewusste achtet. Das Unbewusste will Heilung. Das Unbewusste will, dass es uns gut geht. Es interessiert sich aber überhaupt nicht für Moral, für Ethik und irgendwelche Kopfgeburten. Es will wissen, was uns gut tut. Und wenn wir selber erkennen, dass uns der Ärger nicht gut tut, weil er uns nicht gut tut, dann sind wir am richtigen Weg. Ja, das war jetzt ein Beispiel Ärger, negative Emotionen. Wir wissen aber, dass Wut, dass Trauer, Angst und alle möglichen anderen negativen Emotionen im Grunde genauso gleich behandelt werden können. Wir haben in München das Thema mal besprochen. Da hat uns eine unserer Teilnehmerinnen eine schöne Geschichte zum Thema Angst erzählt. Genau die gleiche Geschichte mit der Angst, wie es funktioniert, die Transformation durch die Achtsamkeit. Ja, das war das siebte Wunder der Achtsamkeit. Die Achtsamkeit hilft uns bei der Transformation. Sie hilft uns dabei, und tief zu ändern, ein anderer Mensch zu werden. Ich möchte, es war jetzt ein langer Vortrag und viele Wunder der Achtsamkeit, ich möchte es nochmal kurz einen Überblick geben. Das erste Wunder der Achtsamkeit war, sie hilft uns zu wirklicher Präsenz, zu wirklicher Lebendigkeit. Das zweite Wunder war, sie lässt das Objekt unserer Achtsamkeit gegenwärtig werden. Sie schenkt dem anderen Lebenskraft. Die Achtsamkeit lindert das Leiden im anderen. Das fünfte Wunder war, sie ermöglicht tiefes Schauen. Sie verhilft zu verstehen. Und schlussendlich, sie hilft bei der Transformation unseres Geistes. Ja, ich hoffe, dass diese Ausführungen euch motiviert haben bei eurer Achtsamkeitspraxis und dass sie euch helfen, fleißig dabei zu bleiben. Thank you.